Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linka. Ich bin CEO der Axif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Herr Linka, neben meiner Arbeit hier für das Börsenradio bin ich Moderator bei einem Lokalsender in Franken. Und derzeit berichten wir da durchaus sorgenvoll, dass der Mangel an Rohstoffen, an Material und an Vorprodukten die Arbeit der Firmen der Region massiv behindert. 97% der mittelständischen und des Industriebetriebe bei uns hier klagt über solche Probleme. Also das Thema ist auch bei uns in der Region angekommen. Warum ist denn die Stimmung an der Börse trotzdem gut? Haben die Big Player dort keine Probleme?
Ja, das ist natürlich genau das Thema, was Sie gerade ansprechen, was im Moment das Börsengeschehen oder das Wirtschaftsgeschehen allgemein, was auch die Wachstumsaussichten global angeht, natürlich ein zentraler Punkt. Sie dürfen eines nicht vergessen, vor 1,5 Jahren stand die Welt für 2 Monate still, dann auch wieder mit Unterbrechungen sogar noch etwas länger. Das heißt also, wir sprechen hier über ein Fünftel, vielleicht ein Sechstel bis ein Fünftel des Jahres, wo nichts gegangen ist. So, dann kamen die Impfstoffe, dann kam eine Erholung. Man sprach von U, man sprach von V, da war man sich nicht einig. Aber dass die Erholung dann doch tatsächlich so rasant und gerade in Amerika vonstatten geht, Gott sei Dank ist das so, wie es ist. Aber damit hat man natürlich nicht in dem Ausmaß gerechnet, gerade was Konsum angeht. So, und was sehen wir? Wir sehen eine Nachfrage, die natürlich sich normalisiert. Aber wir sehen natürlich die Versorgung durch eben das Beispiel Chips und so weiter, Rohstoffe, Chips, was Mangelware wird. Eigentlich völlig normal und eigentlich völlig logisch. Es ist vorübergehend so, es wird sich auch wieder einpendeln, die Lager müssen gefüllt werden, die LKWs müssen wieder rollen und so weiter. Das heißt, es wird sich normalisieren. Für den Moment ist es natürlich hinderlich, aber es wird sich normalisieren. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Was machen die Börsen? Die Börsen schauen in die Zukunft. Die Börsen schauen das, was in absehbarer Zeit auf uns zukommt. Und da gehen die Börsen davon aus, dass wir uns im Laufe des 22 normalisieren und dass diese Engpässe zur Geschichte angehören werden und deswegen durch die Versorgung natürlich der Notenbanken und unter Berücksichtigung der momentanen Inflation, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Kernthema, ist es eine Entwicklung, die vollkommen normal ist. Und ich habe immer gesagt, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind, dass die Aktien vor einer Neubewertung stehen. Und genau das manifestiert sich, zumal wir nicht vergessen dürfen, dass die Ertragssaison läuft und ein Paukenschlag im positiven Sinne jagt den anderen.
Sie läuft positiv, die Bilanzsaison. Würden Sie sagen, überraschend positiv?
Ja, in diesem Ausmaß überraschend positiv. Dass hier gut laufen wird, das hat man angenommen, das durfte man auch annehmen, aber gerade im Bereich Halbleitersektor, gerade im Bereich Konsum, vor allen Dingen die US-Banken, heute UBS auch, bei weitem die Gewinnerwartungen übertroffen. Europäische Banken, amerikanische Banken vorweg, die Technologietitel, die ganz großen kommen noch. Aber wir haben ja schon gesehen, Facebook, wir haben gesehen Netflix, also wir haben den Vorgeschmack auch schon gesehen. Heute zum Beispiel Pfeiffer Vacuum wieder zum zweiten Mal, glaube ich, die Gewinnerwartung nach oben korrigiert. Also eine positive Gewinnwarnung. Also in diesem Ausmaß ist es schon etwas überraschend, erfreulich überraschend.
Aber wenn Sie Facebook ansprechen, der Laden wächst und blüht und gedeiht, aber trotzdem habe ich so den Eindruck, die Anleger erhoffen da mehr. Ist das dann irgendwo Jammern auf ganz hohem Niveau?
Ja, es ist Jammern auf einem hohen Niveau, aber Herr Groß, Sie dürfen eins nicht vergessen. Schauen Sie sich mal genau die Ergebnisse an, wie sie diesmal präsentiert wurden. Die Aktien sind vorweg gut gelaufen. Dann kamen die Zahlen, die bedeutend besser waren als die Analystenerwartungen. Dann wurden die kurzfristig abgestraft und kommen aber, wie gesagt, sehr schnell wieder. Das haben wir zum Beispiel gesehen hier in der Schweiz. Ein perfektes Beispiel, auch ein Titel, mittlerweile der erfolgreichste in unserem Titel, die VAT, ein Halbleiter-Vakuum-Spezialist. Ja, das war genau das Gleiche. Die Zahlen waren herausragend, die Aktie lief vorweg, dann gab es eine Korrektur und diese Korrektur wurde dann von 2 Tagen wieder weggebügelt. Und das passiert bei den Techs auch und das beobachten wir immer mehr. Ja, man, auf dem hohen Niveau würde ich das nicht nennen. Ich würde sagen, das sind sehr, sehr gesunde Reaktionen. Kein Überschießen nach oben, keine Übertreibungen nach oben, sondern der Markt schaut genau hin, überlegt, konsolidiert und dann wird wieder gekauft.
Aber wenn der Markt so ganz genau hinschaut, warum ist dann das Thema China doch relativ klein? Ich habe so den Eindruck, Taiwan kocht wieder hoch. China testet Hyperschallraketen. Also da braucht man doch so einen Immobilienentwickler und deren Probleme wie Evergrande gar nicht umzuzündeln.
Nein, braucht man nicht. Sie haben jetzt 3, 4 Aspekte zusammengepackt. Wir haben einmal das Problem China an sich, die politische Kontrolle über den Markt, die gewonnen werden will. Dann haben wir natürlich die Problematik Jack Ma und Alibaba und das Verhindern vom IPO von Alipay. Das ist der nächste Punkt. Dann kommt natürlich Evergrande oder Evergrande dazu. Wir hatten beim letzten Interview genau über dieses Thema gesprochen. Ich habe gesagt, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist tatsächlich auch so. Die Chinesen werden sich keine Zahlungsausfälle leisten oder erlauben. Und ich gehe da von einer Teilverstaatlichung aus oder von einer Abwicklung oder wie auch immer. Oder der Staat wird die Zinsen zahlen. Lassen wir es dahingestellt sein. Das wäre eine Spekulation. Aber zu einem Super-GAU wird es da nicht kommen. Warum? Erstens, selbst wenn es zu diesem Super-GAU käme, dann ist die Summe A überschaubar und B wirklich begrenzt. Und damals, sie haben die Schlagzeilen, und das ist das, was mich ja immer so wahnsinnig aufregt, wenn ich lese, ja, Lehman Reloaded, Anleger sehen das, werden panisch, schmeißen die Papiere auf den Markt und innerhalb von einer Woche haben sich die Kurse wieder gefangen. Nicht jetzt spezifisch Evergrande, aber ich meine natürlich den ganzen Markt, weil das hat ja ein kleines Erdbeben ausgelöst. Da sind wir 5, 6, 7, teilweise 10% gefallen nach dieser Evergrande-Geschichte. Aber wie gesagt, diese Schlagzeile Lehman Reloaded ist natürlich komplett aus der Luft gegriffen, weil es gibt keinen Dominoeffekt, es gibt keine großen ausländischen Schuldner, die dort investiert sind. Also das muss man wirklich sehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, reagiert der Markt sehr, sehr rational. Man liest zwischen den Zeilen, man reagiert nicht mehr so panisch und überhastet wie früher. Also da muss man dem Markt oder den Investoren allgemein, was das Thema China angeht, schon ein Kompliment machen.
Sie sprachen von einer Neubewertung. Wo bewegen sich die Kurse hin? USA haben wir Rekorde, Japan will nach oben. Auch der DAX hierzulande, der scheint wieder in Richtung 16.000 zu klettern.
Schauen Sie mal, es gibt ja diese wunderbare Gambler's Fallacy, ein Phänomen, was wir im Behavioral Finance Bereich in der Marktpsychologie untersuchen. Und dieses Gambler's Fallacy geht schön Hand in Hand mit dem All-Time-High-Bias, mit dem Allzeit-Hochfehlverhalten. Ich will nur 2 Dinge dazu sagen. Erstens rational und zweitens fundamental. Rational betrachtet, wenn wir beide eine Münze werfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt, genau 50%. Wir werfen einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und es kommt 6-mal hintereinander, kommt Zahl. Jetzt sagt man sich, jetzt muss doch irgendwann mal wieder Kopf kommen. Nein, die Wahrscheinlichkeit ist nicht bei 90%, dass irgendwann Kopf kommt. Nein, die Wahrscheinlichkeit ist immer wieder genau 50-50. So, und auch beim 10. Mal ist es immer noch 50-50. Das heißt, je mehr Allzeithochs, das übertragen jetzt auf den Markt, je mehr Allzeithochs wir sehen, desto mehr neigt man dazu zu sagen, ja, aber es kann jetzt ja nicht mehr raufgehen. Der Dow Jones ist 125 Jahre alt, wir haben unendlich viele Allzeithochs gesehen und es werden auch viele, viele kommen. Und es gibt keine Anlageklasse, die so effizient und erfolgreich ist. Also nicht ansatzweise kann eine andere Asset-Klasse da mithalten. Und wir dürfen eines nicht vergessen und das ist jetzt der zentrale Punkt. Es heißt ja immer, wir sind so hoch und wir sind auf dem Allzeithoch. Was ist auf dem Allzeithoch, Herr Groß? Auf dem Allzeithoch sind die Indizes. Das ist der Dow Jones, das ist der Nasdaq, das ist vielleicht der DAX, das ist vielleicht der SMI und so weiter und so weiter. Nicht jetzt, dass die jetzt alle auf dem Allzeithoch sind, sondern nur natürlich sinnbildlich dargestellt. So, die Indizes sind auf diesen Kursen. Und aus was bestehen die Indizes? Aus den stärksten Titeln der jeweiligen Region oder eines jeweiligen Landes. Und die ändern sich im Laufe der Zeit. Wir haben heute eine Apple im Dow Jones, das wäre vor 15 Jahren undenkbar gewesen. Im Dow Jones waren Eisenbahngesellschaften und Telegrafengesellschaften und das war's dann, AT&T, und das ist es dann gewesen. So, im Laufe der letzten Jahrhunderts hat sich dieser Index komplett gewandelt und komplett verändert. So, im Rahmen des Darwinismus, ich bin ein großer Darwinist und genau das zeigt auch der Markt wieder. Und genau, wir sprechen über die Indizes und über die mutierten Unternehmen, die sich immer wieder verbessern. Und die Indizes sind auf dem Allzeithoch, aber nicht die Märkte. Das muss man ganz klar so sagen.
Die Inflation ist auch nicht auf dem Allzeithoch, aber die ist auch kräftig am Steigen. Die Energiepreise sind sicherlich ein treibender Faktor, aber nicht der einzige. Wie problematisch wird das Ganze noch?
Vor einem Dreivierteljahr mussten sie jemanden bezahlen dafür, dass er ihnen ein Fass Öl abnimmt. Jetzt kämpfen wir mit der 100-Dollar-Marke. Was ich damit sagen will, ist, nochmal, und das geht Hand in Hand mit der ersten Frage, die Sie mir gestellt haben, die Welt stand still, es gab keine Nachfrage, ein totaler Kollaps und jetzt normalisieren sich die Nachfragen, sind sogar höher als vor der Corona-Krise. Das heißt also, wir haben natürlich eine Inflation, die nachfragegetrieben ist, die konjunkturgetrieben ist und die vor allen Dingen rohstoffgetrieben ist und energiegetrieben ist. Wir haben eine Situation, die temporär problematisch ist. Jawohl, das ist sie. Aber wenn sich alles wieder normalisiert, die Lager sind wieder voll, dann wird dieser Nachfrageschub nachlassen und dann wird sich auch die Inflation wieder legen. Wir haben hier ein temporäres Phänomen. Und nochmal zum Thema Zinsen und Inflation. Die Bücher wurden nach Lehman neu geschrieben. Und das ist auch nochmal eine Antwort auf die Frage, die Sie mir gestellt haben. Was meine ich mit einer Neubewertung? Wir haben doch keine Vergleichssituation. Wir haben noch nie ein Jahrzehnt mit Negativzinsen gelebt. Wir haben noch nie so eine Alternativlosigkeit der Aktien gesehen. Und das ist das, was im Moment sich manifestiert. Und das ist das, was der Markt lernen und begreifen muss. Diese absolute Alternativlosigkeit, weil es nichts anderes gibt, wo man vernünftig Erträge erwirtschaften kann, außer mit Aktien. So, und Inflation und Zinsen, die Fed oder die Notenbanken haben weltweit, es ist überhaupt der Unterschied des letzten Jahrhunderts, die Crashs waren immer kürzer und die Erholungen immer heftiger, weil die Rolle der Notenbanken wahnsinnig zugenommen hat. Und jetzt glauben Sie, dass Amerika sich das leisten kann, 4, 5, 6% Zinsen bei dieser Verschuldung zu tragen? Glauben Sie, dass die Europäische Union in der Lage wäre, 4, 5, 6% bei den südeuropäischen Staaten oder überhaupt auf ihre Staatsanleihen zu bezahlen? Nein. Und wir werden ein neues Zeitalter erleben, wo der Zins, wie wir ihn kennen, nicht mehr existiert. Und diese Situation nachhaltig, dass die Notenbanken auch weiterhin Geld pulvern werden und drucken werden, um auch die Staaten zu entlasten. Und die Notenbanken wünschen sich eine gesunde Inflation. Warum? Weil Inflation enteignet und frisst den Sparern das Geld weg, aber es frisst auch die Schulden. Und genau das ist der Punkt. Und solange dieser Durchlauferhitzer funktioniert, wird diese Enteignung weitergehen. Und die, die sich enteignen lassen, die lassen sich halt eignen und die, die das nicht bereit sind zu tun, die müssen was tun und müssen ihr Depot oder müssen ihr Kapital im Markt investieren. Ich sage jetzt nicht unbedingt in Aktien, es gibt auch immer noch Obligationen und so weiter, aber primär sind es natürlich Aktien. Das ist meine klare Einschätzung.
Die Frage ist natürlich immer, welche? Wir sprechen mal über Einzelwerte. Tesla kommt mir hier aufs Tableau. Tesla hat einen Riesenauftrag bekommen von Hertz, die Mietwagenfirma. 100.000 Mietwagen hat man bei Tesla bestellt. Und Tesla steigt damit in Sachen Börsenbewertung auf in den Billionaires Club. Und da tummeln sich dann solche illustre Namen wie Amazon, Apple, Google bzw. Alphabet und eben Microsoft.
Korrekt, ist richtig. Tesla, für Tesla spricht absolut das Momentum. Wir haben uns dann nicht für Tesla entschieden, sondern wir haben uns für die Byte, also für die chinesische Tesla, wenn Sie so wollen, entschieden. Weil
Byte, auch bekannt als BYD.
Korrekt. Wir finden auch, dass durch die breite Aufstellung, durch die Vielschichtigkeit und auch durch die eigene Batterieproduktion, dass wir da sehr großes Potenzial haben. Sowohl Tesla wie auch die Byte übrigens sind auf dem Allzeithoch. Das werden wir später auch in unserem Echtgelddepot sehen. Für Tesla spricht im Moment alles. Das Momentum spricht für Tesla. Sie ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, in aller Munde. Das Papier ist sehr bekannt, das Papier ist sehr beliebt. Mir ist das Papier zu teuer.
Amazon bzw. der Gründer Jeff Bezos plant eine Art Gewerbepark im All, also eine private Raumstation. Ist das reine Spinnerei oder ist es ein Business Case?
Sie fragen mich Sachen, Herr Groß. Also ich weiß nicht, braucht man es? Müssen wir das haben? Müssen wir gerade in Zeiten, wo jeder über Emissionen, Umweltschutz, müssen wir da tonnenweise Zeug hochschießen, was jedes Mal mit hohen Emissionen belastet ist? Ich weiß es nicht. Natürlich kann es ein Business Case. Es gibt sehr viele reiche Menschen auf dieser Welt und die sagen, für eine Woche auf der Raumstation bezahle ich halt 1 Million. Klar ist es ein Business Case, aber es müsste, um es wirklich kommerziell zu nutzen, dann müsste das natürlich dann sehr stark frequentiert werden und sowas. Business Case vielleicht, wir sind in Amazon investiert, das ist richtig, aber wir sind nicht in Amazon investiert, weil eine Raumstation gebaut wird und wir sind aufgrund der Unternehmensstärke und des Business an sich investiert, aber ob man das braucht, weiß ich nicht.
Also ich entnehme Ihren Worten, Sie werden da vermutlich dann keinen Urlaub machen.
Ich werde es mir wahrscheinlich nie leisten können, aber selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun.
Dann sprechen wir jetzt über das Echtgelddepot. Es wächst und gedeiht und jetzt nicht nur wegen der monatlichen 1.000 Euro, die da als Sparplan draufkommen. Wie ist denn die Lage? Was ist neu? Was muss vielleicht raus?
Also die Lage ist so, dass wir das approximieren, wie beim letzten Mal gesprochen, und ab dem 1. Januar 2022 werden wir es monatlich ausweisen und fixieren, damit wir da eine sehr, sehr präzise Performance haben. Wir gehen die Titel im Einzelnen durch. Seit Kauf immer, wie wir es gesagt haben, Stichtag immer noch für alle, die später dazu gekommen sind, 8.8.19. Die Alibaba wieder mit einem Plus von 5%. Wir waren sehr, sehr weit im Plus und dann gab es diese wahnsinnige Korrektur und jetzt scheint das Papier den Boden gefunden zu haben. Wir sind wieder im grünen Bereich mit 5% im Plus. Amazon seit Kauf 4% im Plus. Apple mit 94% im Plus. Die Basler Versicherung immer noch mit einem Minus von 17%. Die Versicherer tun sich immer noch mit der Corona-Problematik etwas schwierig. Bank Canton Alvaroas immer noch mit einem Minus von 2,8%. Wobei bei Baloas und Bank Canton Alvaroas sind natürlich die Dividenden im Vordergrund. So, dann kommt die Byte auf einem neuen Allzeithoch, nunmehr mit einem Plus von 171%. Unser Griff ins Klo mit Artificial Intelligence C3 AI mit einem Minus von 68%. Cembra Money nach der Abstrafung Verlust von dem größten Kunden minus 7,6%. Geberit mit einem Plus von 49%. Gurit mit einem Plus von 38%. Hannover Rück mit einem Plus von 11,7%. Die Kering mit einem Plus von 8,2%. Lonza war natürlich ein Top-Treffer, nunmehr ein Plus von 38%. Die Mastercard plus 32,2%. Neu im Depot die Medmix. Ganz kurz drei Sätze dazu. Medmix ist ein Spin-off gewesen von Sulza und Medmix ist ein Zulieferer für Pharma und Kosmetik und gerade Lieferketten. Sie haben es vorhin angesprochen, das wird ein Thema sein und die Unabhängigkeit von langen Lieferketten, denke ich, haben solche Unternehmen herausragende Zukunft. Mir gefällt die Palette, das Portfolio sehr gut. Wir sind eingestiegen, sind mit 1% im Plus. Nvidia auf zu neuen Ufern, plus 156%. Die PowerCell hat sich zwar etwas berappelt und etwas erholt, aber es ist immer noch ein Minus von 45,8%, was zu Buche steht. Sika, herausragende Zahlen, herausragender Ausblick, bei diesem Unternehmen stinkt einfach alles, plus 14,5%. Software One mit einem Minus von 7%. Ich erwarte von diesem Unternehmen sehr viel. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Geduld angesagt. Swiss Re, Fels in der Brandung, Dividende plus 1,2%. Teladoc, ich nehme sie lieber paarweise immer wieder mit der AI. Die haben wir zum selben Zeitpunkt gekauft. Beide viel zu früh. Der Absturz folgte danach immer noch mit minus 47%. Trotzdem werde ich an diesem Papier auf jeden Fall festhalten, weil Telemedizin ist für mich nach wie vor die Zukunft. Valora, erfreulich ins Plus gedreht, plus 5,6%. Ja, und dann der absolute Kracher und die Bombe VAT. Ein Plus von 285%. Und natürlich zum Schluss eines weinenden Auges der Totalverlust bei der Wirecard. Macht summa summarum einen genauen Kontostand von 63.550 Euro. Das entspricht einer zeitgewichteten Rendite von rund 48,1%. Wie ich das gesagt habe, wir werden das monatlich abrechnen, damit die Transparenz 100% gewährleistet ist. Weil diese monatlichen Zuflüsse müssen abdiskontiert werden und das müssen wir dann mit einem eigenen kleinen Programmchen schreiben und das wird der Fall sein. Aber jetzt approximiert 63,55 ist natürlich der höchste Stand, nicht nur wegen der letzten 1000 Euro, sondern auch sonst. Fazit, mit dem bin ich natürlich herausragend zufrieden. Einige bin ich absolut nicht zufrieden, aber mit dem Gesamtbild, denke ich mal, ist ein solides Ergebnis.
Und dann fassen wir das Gesamtbild insofern zusammen, als Sie gesagt hatten, die Aktien nach wie vor absolut alternativlos. Moimir Linker von der Aqfif International. Dankeschön fürs Interview.
Ich habe zu danken.
Börsenradio Network AG.